Okay. In der letzten Vorlesungszeit habt ihr euch mit quadratischen Resten beschäftigt und ihr habt dieses schöne Landau-Symbol eingeführt und in der letzten Vorlesung habt ihr auch noch die kleinsten Reste eingeführt. Und wofür man das alles braucht, das wollen wir uns heute genauer angucken. Wir wollen nämlich Resultate von Gauss beweisen. Und das erste Resultat von Gauss, das wir uns ansehen wollen, ist ein Lemma von Gauss. Also in meiner Vorlesung Algebra, die ich gehört habe damals, hieß alles Lemma von Gauss. Heute wollen wir uns ein Lemma von Gauss angucken, was so viel besagt, wie wenn wir eine ungerade Primzahl uns ansehen und eine ganze Zahl, die kein Teiler von, die nicht von der Primzahl geteilt wird, dann können wir auf gewisse Hinsicht A über P bestimmen. Und zwar wie? Wir gucken uns die Anzahl der Elemente in der Menge A, 2 mal A, 3 mal A und so weiter bis 1/2 mal P minus 1 mal A. P ist ungerade, deswegen ist 1/2 mal P minus 1 gerade. Nicht gerade, sondern ganzzahlig. Und von dieser Menge können wir die kleinsten Reste bestimmen. Und jetzt gucken wir uns die Anzahl der negativen kleinsten Reste an. Die kleinsten Reste waren ja so, dass sie immer möglichst vom Betrag her klein waren und dann konnten sie negativ sein oder positiv sein. Und wenn wir jetzt diese Anzahl haben, dann ist a über p einfach minus 1 hoch n. Ja. Und das wollen wir beweisen. Und Frau Waldecker hat dafür ja diese schöne Folie hochgeladen, die auch im Stütter-IP ist. Und wir folgen mal ihren Beweisideen. Also, sie sagt, wir wollen als erstes k setzen als 1/2 mal p minus 1, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Und jetzt definieren wir für jedes i aus der Menge 1 bis k. Also wir gehen bis ungefähr zur Hälfte von p. Einmal epsilon i als 1 oder minus 1. Und bi auf z, so dass bi zwischen 1 und ki liegt und dass i mal a gerade kongruent ist zu epsilon i mal bi modulo p. Was bedeutet das? Wir wollen einfach für i mal a, was ja ein Element aus dieser Menge ist, von dem wir sehen wollen, wie viele negativen kleinsten Reste das hat, den kleinsten Rest bestimmen. Und der kleinste Rest ist ja einfach irgendeine Zahl, die kleiner gleich k ist und dann halt entweder minus oder positiv. Und das epsilon i, das sagt uns jetzt, ist es negativ oder ist es positiv und das b ist dann sozusagen der Betrag von dem kleinsten Rest. Jetzt könnte man sich ja noch einmal fragen, warum geht das denn? Warum kann dieser kleinste Rest nicht aus Versehen 0 sein? Der kleinste Rest ist ja nur dann 0, wenn p die Zahl teilt und p teilt nicht a, das heißt a hat nicht den Rest 0, aber p teilt auch keine der Zahlen 2 mal a, 3 mal a bis 1/2 mal p minus 1 mal a, denn p ist eine Primzahl. Wenn sie ein Produkt teilen würde, wenn sie das Produkt teilen würde, würde sie einen der Faktoren teilen. Das tut sie aber nicht, denn die Zahlen von 1 bis 1/2 mal p minus 1 sind alle kleiner als p, die werden nicht von p geteilt. Und a wird ja auch nicht von p geteilt. Also wir sehen, epsilon i mal bi ist der kleinste Rest von i mal a modulo p. Hier wird jetzt nochmal erklärt, warum das geht, warum es nicht 0 ist. Und als erstes wollen wir uns überlegen, dass wir auf diese Art und Weise verschiedene Reste sozusagen kriegen oder verschiedene Beträge von den Resten. Also wenn wir i und j aus der Menge 1 bis k haben, dann sind diese Beträge von den Resten verschieden. Das wollen wir beweisen. Einfach mal an. und BJ für verschiedene I und J auch verschieden sind. Wir können aber noch mehr zeigen. Wir können zeigen, dass A hoch K mal K Fakultät kongruent ist zu minus 1 hoch N mal K Fakultät. Wir haben K verschieden, also K viele von den BIs. Die sind alle paarweise verschieden und die kommen alle aus der Menge von 1 bis K. Also, aus 1 folgt, dass die Menge B1 bis BK gerade gleich der Menge von 1 bis K ist. Wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge die drankommen, aber wir wissen, dass jedes Element aus der Menge 1 bis K einmal auftreten wird, und zwar genau einmal. Das bedeutet, dass auch das Produkt von B1 bis BK, wir sind ja in Z kommutativ, das gleiche ist wie das Produkt von 1, 2 bis hin zu K. Das ist aber ja gerade K-Fakultät. Also wir sehen jetzt, was hat das überhaupt mit K-Fakultät zu tun? Es gilt aber, A ist kongruent zu Epsilon 1 mal B1 oben. Und 2 mal A ist kongruent Epsilon 2 mal B2 und P. Und das war ja gerade alles so gewählt, dass K mal A kongruent ist zu Epsilon K mal BK Modul P. Das heißt, wir können jetzt einfach mal die Türseite, ich weiß ja nicht, ob es links oder rechts ist, von diesen ganzen Kongruenzen aufmultiplizieren. Also quasi A mal 2 mal A, mal 3 mal A, mal 4 mal A, bis hin zu K mal A. Das ist jetzt kongruent zur Fensterseite von den ganzen Kongruenzen, zu dem Produkt der Fensterseite. Also Epsilon 1 mal B1 mal Epsilon 2 mal B2 bis hin zu Epsilon K mal BK Modul P. Ja, wir sortieren das mal um. Umsortieren. Hier steht ja quasi noch eine kleine 1 davor. Also steht hier eigentlich 1 mal 2 mal 3 mal 4 bis hin zu K. Das ist also genau 1 mal 2. Das Produkt ist K. Und dann haben wir hier ja immer noch, wie oft haben wir eigentlich das A als Faktor da stehen? Das A steht hier als Faktor genau K mal, also müssen wir das mit A K noch multiplizieren. Gut, das ist ja das gleiche wie K-Fakultät mal A hoch K. und k, das sind ja entweder minus 1 oder 1. Die Einsen spielen in so einem Produkt überhaupt keine Rolle. Wir interessieren uns also dafür, wie häufig steht hier minus 1. Und wie häufig steht denn da minus 1? Was war denn das Epsilon nochmal? Das kam ja daher, dass wir uns die kleinsten Reste angeguckt haben. Und das heißt, die Anzahl der minus 1 ist hier die Anzahl der negativen kleinsten Reste. Und die waren in dem Lemma gerade mit n bezeichnet. Also, unter Epsilon 1 bis hin zu Epsilon k haben wir n mal die Zahl minus 1. So war das n gerade definiert. Ja, und n minus k mal k minus n mal die Zahl 1. Also ist Epsilon 1 bis hin zu Epsilon k mal k Fakultät oder Epsilon 1 bis Epsilon k ist einfach gleich minus 1 hoch n. Insgesamt ist a hoch k mal k Fakultät kongruent zu minus 1 hoch n mal k Fakultät. Das ist genau die Aussage vom Lemma 2. Von
der Behauptung 2. Gut, wie geht's weiter? Wir gucken auf die Folie. P ist eine Primzahl. Und P teilt keiner der Faktoren 1, 2 bis k, weil die ja alle kleiner gleich P sind. Echt kleiner als P sind und alle nicht 0. Also teilt P auch nicht das Produkt von diesen ganzen Dingern. Das heißt, P teilt nicht K Fakultät. Und jetzt können wir wieder die Kürzungsregel anwenden und
einfach mal hier bei dieser schönen Kongruenz durch K Fakultät teilen. Und jetzt steht da, A hoch K
ist kongruent zu minus 1 Modulo P. Hier. Und jetzt habt ihr ein schönes Kriterium von Euler, was Satz 3.3 ist. Das habt ihr vermutlich letzten Montag gelesen oder letzten Donnerstag. Und das besagt jetzt, dass a hoch k genau kongruent ist zu a über p modulo p. Also sehen wir, minus 1 hoch n ist kongruent zu a über p modulo p. Wir wollen ja eigentlich fast das beweisen, nur dass wir jetzt ein Gleichheitszeichen da stehen haben wollen und kein Kongruenzzeichen. Also wir hätten gerne jetzt hier oben noch bei dem Kongruenz einen Strich sozusagen weg, um Gleichheit da stehen zu haben. Aber jetzt können wir uns das angucken. Auf beiden Seiten steht minus 1 oder 1. Denn minus 1 hoch n ist entweder minus 1 oder 1, je nachdem, ob n gerade ist oder ungerade. A über P ist auch minus 1 oder 1, denn P teilt ja nicht A. Und die Definition von dem Legendre-Symbol hat gerade gesagt, das ist nur einer der beiden Fälle oder halt 0. Ja, das heißt, jetzt steht ja entweder minus 1 ist kongruent zu minus 1 oder 1 ist kongruent zu 1. Könnte da stehen, dass minus 1 kongruent zu 1 ist modulo P? Nein, das könnte da nicht stehen, denn P ist ungerade und 1 und minus 1 sind nicht kongruent zueinander. Denn P kann nicht 2 teilen. Also haben wir hier Gleichheit stehen. Und das ist das schöne Lemma von Euler. Von Gauss. Entschuldigt bitte. So. Jetzt machen wir erstmal ein Beispiel. Lemma einmal aufsetzen. damit man das sieht.
Und A soll sein 5. Dann ist 1/2 mal P minus 1. 13 minus 1, 12 durch 2 ist 6. Jetzt können wir mal so eine schöne Tabelle machen und uns angucken, wenn wir jetzt I wählen aus der Menge von 1 bis 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier schreiben wir jetzt mal hin, das ist I mal A, also I mal 5. Das ist 5, 10, 15, 20, 25 und 30. Das kann ich schon seit der Grundschule. Und hier möchte ich jetzt gerne stehen haben, was ist Epsilon I mal DI? Also quasi, was ist der kleinste Rest? Möchte ich gleichzeitig zu der Folie ein Bildchen malen. Und weil ich Bilder an der Tafel nicht malen kann, habe ich das mit dem Computer gemalt. Und weil ich hier keine zwei Bilder aufzeigen kann, habe ich sozusagen die Folie in ein anderes Format eingebaut. Und das, was jetzt hier steht, quasi ist das gleiche wie das, was auf der Folie steht, die Frau Waldecker hochgeladen hat. Es gibt kleine Unterschiede, wie ich habe zum Beispiel hier geschrieben, sei P Element von diesem Wacky P, um auszudrücken, dass es eine Primzahl ist, aus Platzgründen. Aber sonst ist es im Wesentlichen das Gleiche. Ich lade diese Folie nochmal hoch und Christian, falls du möchtest, ich kann auch den Tech-File hochladen. Weil hier kommen jetzt gleich schöne Bilder. Also, um das nächste Lemma, um den nächsten Satz uns anzugucken, brauchen wir erstmal eine bisschen kompliziertere Definition. Die ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man sie sich durchliest, ist es ein bisschen komisch. Wenn man dazu ein Bild hat, ist es schöner. Also, wir nehmen uns, das Ziel ist es, die Aussage, die wir gerade bewiesen haben, nochmal ein bisschen anders geometrisch aufzufassen. Wir nehmen uns also jetzt eine ungerade Primzahl her und wieder eine ganze Zahl
jetzt meinetwegen eine positive ganze Zahl, die nicht durch P teilbar ist. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen jetzt, wir wollen uns das Rechteck im R2 angucken, welches begrenzt wird von den Geraden x gleich 1/2 mal p und y gleich 1/2 mal a. Also, was ist jetzt in unserem Beispiel, wenn p 13 ist, ist 13 halbe, das ist genau 6,5. Also wir haben hier die Gerade, die genau besagt, x ist immer 6,5. Und dann haben wir hier oben die Gerade, die sagt, y ist immer gleich 5 halbe. Und es entsteht ein schönes Rechteck, das nennen wir R. Das ist auch immer ein Rechteck, egal was man für A und P einsetzt. R kann man jetzt auch halt als Tupelmenge schreiben, das ist also die Menge aller Paare x, y, die genau in dieser Menge drin liegen. Gut. Und jetzt wollen wir Sachen in diesem Rechteck einen Gitterpunkt nennen. Und zwar genau dann, wenn die Einträge ganzzahlig sind. Also das Paar 1,1 ist zum Beispiel ein Gitterpunkt. Das Paar 1,5,5 ist kein Gitterpunkt, denn 1,5 ist nicht ganzzahlig. Ich habe in dem Beispiel jetzt die Gitterpunkte mal einfach mit schwarzen Kullers angedeutet. Ja, ich habe keine Kreuze hingekriegt. Gut. Können wir uns also vorstellen. Und die Vorstellung, dass das auch wirklich ein Gitter ergibt, ist hoffentlich auch euch klar. Schön. Jetzt definieren wir noch mehr, denn eigentlich interessieren wir uns gar nicht für R, eigentlich interessieren wir uns für etwas anderes. Wir sagen jetzt, A soll die Menge sein aller Gitterpunkte in R, die strikt zwischen den Geraden y gleich a durch p mal x und y gleich a durch p mal x plus 1/2 liegen. Ich habe diese beiden Geraden in unserem Beispiel mal in Rot hier eingezeichnet. Die erste Gerade sieht man ja als so eine Ursprungsgerade. Die zweite Gerade ist einfach die gleiche Gerade, um 1/2 nach oben verschoben. Wir kennen das ja noch aus der Schule mit dieser x- und y-Darstellung, wie man das ablesen kann. Also die Steigung ist gerade a durch p, in unserem Fall halt 5/13. Gut, und jetzt interessieren wir uns aber eigentlich ja nicht wirklich für die Menge, die von diesen Geraden eingeschlossen wird, sondern einfach nur für die Gitterpunkte. In unserem Fall sind es halt 3 Stück. Und also das bedeutet, a kann man jetzt als Menge auch so schreiben, wie das hier steht. Kann sich jeder einmal klar machen, dass das so ist. Und wir wollen jetzt n bezeichnen als die Anzahl der Elemente von a. Und es ist jetzt auch kein Wunder, dass das n heißt. In dem Lemma eben hieß es ja auch n, also irgendwie so eine Anzahl der kleinsten Reste. Denn das Lemma von, oder die geometrische Version vom Lemma von Gauss, die wir jetzt als nächstes beweisen wollen, was der Satz 3,10 ist, der sagt aus, dass a über p gleich minus 1 auf n ist. Das ist sozusagen die gleiche Aussage ja ungefähr wie eben davor, nur dass unser n jetzt ein bisschen anders definiert ist. Ich möchte, dass ihr euch einmal mal dieses Beispiel anguckt. Ich habe mit Absicht die Zahlen genommen, die jetzt hier in diesem Beispiel stehen. Und wenn ihr mal guckt, wo diese 3 Gitterpunkte sind bei der x-Achse, das ist genau bei 2, bei 4 und bei 5. Das sind genau hier unsere negativen kleinsten Reste. Und das ist kein Zufall, dass das jetzt gerade hier so klappt, sondern das ist immer so. Und das ist auch die Beweisidee, wie wir das zeigen wollen. Wir wollen also zeigen, dass unsere negativen kleinsten Reste wirklich immer genau diese Gitterpunkte ergeben. Und dann wenden wir das Lemma von Gauss an, was wir schon bewiesen haben, um halt unsere Aussage zu zeigen. Jetzt werfe ich einmal die Folie von Frau Waldecker auf. Das ist hier genau die Definition, die wir gerade gemacht haben. Und hier steht jetzt das Lemma von Gauss. Und wir wollen dem Beweis folgen, den sie vorschlägt. Also, wir setzen k wieder als p minus 1 durch 2 und gehen in mehreren Schritten vor. Als erstes wollen wir zeigen, dass wenn wir halt so ein Element L mal A haben, das einen negativen kleinsten Rest modulo P hat, dass dann ein B existiert, so dass L, B ein Gitterpunkt ist.
Also wenn wir quasi hier unser L mal A, wir haben in diesem Fall 10 haben, dann wollen wir zeigen, dazu gibt es ein Gitterpunkt. Okay.
Die Menge R definiert, das steht hier oben.
Also wir müssen zeigen, 0 ist kleiner gleich L und das ist kleiner gleich P minus P halbe. Und wir müssen zeigen, 0 ist kleiner gleich B und das ist kleiner gleich A halbe. Das sagt dann sozusagen L, B ist in R. Aber dann müssen wir noch mehr zeigen, um halt A nachzuweisen. Ja, gut, L, B muss ganzzahlig sein, also aus dem Quadrat Z stammen. Und es muss diese komische Bedingung da hinten erfüllen. Also, minus 1/2 mal P soll echt kleiner sein als A mal L, minus B mal P. Und das ist echt kleiner als 0. Diese drei Dinge müssen wir nachweisen. Oder diese vier Dinge. Ja, als erstes vielleicht nach Voraussetzung. Wie war L nochmal gewählt?
Da steht hier, L ist aus der Menge von 1 bis K. Gilt also, 0 ist echt kleiner, oder sogar kleiner gleich L, das ist echt kleiner als K, das ist aber P minus 1 durch 2, und das ist auch kleiner als die halbe. Das heißt, die erste Bedingung ist klar. Gut. Weiter ist A aus N der Stelle. Wenn um zu zeigen, dass L mal B in A ist, sollten wir irgendwie wissen, was B ist. Habe ich? Also steht hier.
Und da ein.
Ja, aber ich will eigentlich gerade sagen, was ist jetzt unser B? Das ist ein ganz spezielles B, wie wir uns ja diese ganzen Dinger nachweisen können. L mal A ist kaum mal 1 zu Z modulo P. Was bedeutet denn das? Das bedeutet doch, dass P L mal A minus Z teilt. Oder dass, wenn wir per Division mit Rest teilen, dass dann das R gegen das Z ist. Und das B soll nach das Q sein. Also das hier heißt, es gibt ein B aus Z so, dass L mal A gerade gleich Z plus B mal P ist. Ja? Also, wir können quasi zu Z ein Vielfaches von P ran, ran addieren und dann sehen wir, dass das gleiche L mal A ist. Das ist genau die Definition von Kongruenz sein. Oder Kongruenz sein heißt, L mal A minus Z wird von P geteilt. Den Koteiler nennen wir dann B. Ja.
Ich habe gerade das einmal reingeschrieben, L, B, Element R und einmal L, B, Element Z.
Ja.
Wieso?
Also das ist ja nicht das reelle Zahlen R, sondern das ist das R oben aus der Definition. Und das L.
Wir wollen hier nachweisen, dass diese Sache gilt. Dass das L, B in A drin ist. Dafür müssen wir zum einen zeigen, dass es überhaupt ein Element von R ist. Und dann müssen wir zeigen, dass es ein Gitterpunkt ist. Und Gitterpunkt sagt halt, die beiden Einträge sind ganzzahlig. Ja, okay. Entschuldigt bitte. Das war jetzt ein wenig durcheinander. Also was haben wir jetzt gezeigt? Wir wissen jetzt, was das B überhaupt erstmal ist. Und gut, die Aussage mit dem L, die war ja vorher schon klar. Und jetzt sehen wir auch, Z ist wirklich gleich L mal A minus B mal P. So ist das B gerade gewählt. Und das ist jetzt eine Zahl, die negativ ist. Und deswegen folgt, dass B mal P positiv ist. Warum? L mal A ist positiv. Und davon ziehe ich etwas ab, sodass das negativ wird. Das, was ich abziehe, muss also positiv sein. Denn ich kann nicht quasi Geld dadurch kriegen, dass ich Geld ausgebe und dann noch mehr Geld ausgebe. Ich muss irgendwann das Positive sozusagen kriegen. Ja, aber P ist größer 0, das heißt auch B ist größer 0. Thank you.
also a plus 1 mal p minus 1 halbe. Und was wollen wir eigentlich zeigen? Wir wollen zeigen, dass das b zwischen 0 und a halbe liegt. B liegt schon mal oberhalb von 0. Wir müssen nur noch zeigen, dass das kleiner ist als a halbe. Ja, aber das, was hier steht, ist doch echt kleiner als a plus 1 halbe. Mal p. Ja. Gut. Wir haben eine schöne Gleichung, wir können das p kürzen mit beiden Seiten. Kürzen mit p liefert. B ist echt kleiner als a plus 1 halbe. Wir wollen zeigen, b ist kleiner gleich a halbe. Was ist denn jetzt a plus 1 halbe? Wenn a gerade ist, oder sagen wir das mal, a ist ungerade. Wenn a ungerade ist, dann ist das, was hier steht, ja eine ganze Zahl. Dann wäre aber a halbe so eine Kommazahl. Wenn b schon echt kleiner ist und eine natürliche Zahl als oder und eine ganze Zahl als a plus 1 halbe, dann ist es auch kleiner gleich a halbe. Und genauso ist es, wenn a gerade ist. Wenn a gerade ist, dann ist das hier irgendwie sowas wie 6,5. Und b ist eine ganze Zahl, die echt kleiner ist, dann ist b auch sicherlich kleiner gleich 6. Und jede ganze Zahl, die kleiner gleich a plus 1 halbe ist, die echt kleiner als a plus 1 halbe ist, muss dann auch kleiner gleich a halbe sein. Okay. Da b auf z ist, kommt hier raus, b ist kleiner gleich a halbe. Und damit haben wir den zweiten Teil ausgeschlossen. Wir wissen also jetzt, unser Paar liegt schon mal in unserem Rechteck R drin. Warum liegt es in A? Also es ist erstmal klar, dass das Paar B, L aus Z kreuz Z ist. Also ein Gitterpunkt ist es auch. B ist eine ganze Zahl, das steht da. L ist eine ganze Zahl, das steht oben bei 1 und L ist aus der Menge von 1 bis K. Gut. Also fehlt ja nur noch diese Bedingung, dass es auch in den beiden, zwischen den beiden Geraden liegt. Gut. Da minus k kleiner gleich z ist, das steht da, ist minus b halbe echt kleiner als z. Das ist das gleiche Argument wie hier oben.
Muss das nicht LB sein und nicht BL?
Nein. Z ist aber ja gerade A mal L minus B mal P. Und davon hatten wir uns schon überlegt, dass das kleiner ist als 0. Und das ist genau die zweite, die letzte Bedingung. Das heißt, also wir haben jetzt gezeigt, dass es ein Gitterpunkt ist. Nochmal, was haben wir gemacht? Das war ja ein bisschen durcheinander jetzt leider. Wir haben also gezeigt, wenn wir einen negativen kleinsten Rest haben, finden wir dazu einen Gitterpunkt. Schön. Jetzt wollen wir es umgekehrt machen. Jetzt wollen wir zeigen, wenn wir einen Gitterpunkt haben, dann ist von der ersten Komponente, wenn wir das mit a multiplizieren, dann hat das einen negativen kleinsten Rest. Also wenn wir einen Gitterpunkt in a haben. Thank you. 0 ist kleiner gleich y und das ist kleiner gleich a. Also das bedeutet jetzt einfach nur, unser Paar liegt in unserem Rechteck. Aber es gilt auch, L, y sind beide im Z und minus p halbe ist echt kleiner als a mal L minus py echt kleiner 0. Also wieder wie eben, nur umgekehrt, jetzt haben wir unsere ersten Bedingungen. Wir wollen zeigen, es hat einen negativen kleinsten Rest. Was ist, wenn der Rest 0 ist? Also angenommen, L ist gleich 0. Ja, dann ist minus p halbe, was ja kleiner ist als a mal L minus py, wenn L 0 ist, ist das echt kleiner als minus py. Und das ist echt kleiner als 0. Also, können wir einfach hier bei p überall kürzen und sehen, minus 1/2 ist echt kleiner als minus y und das ist echt kleiner als 0. Oder wer eher positiv denkt, belegen, dass wir wirklich, dass unser N wirklich dasselbe ist. Und das ist jetzt die Aussage Nummer 3, die besagt, wenn wir zwei verschiedene Gitterpunkte in A haben, dann müssen auch die Elemente vorne verschieden sein. Das heißt also, wenn wir hier in unserem Beispiel sehen, wir haben hier zwei, dann kriegen wir zu zwei wirklich nur einen Gitterpunkt in dem Bild. Thank you.
voll auf dem Audio. Gut. Juhu, wir haben also eine geometrische Version bewiesen. Wir wollen aber eigentlich auf einen ganz anderen tollen Satz hinaus. Und zwar auf das quadratische Reziprozitätsgesetz. Und der Großteil der Vorbereitung für diese Vorlesung bestand darin, dieses ordentlich auszusprechen. Also ich werde es nicht nochmal sagen. Es ist ein Satz, den Gauss auch bewiesen hat als erstes. Für den gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Beweise. Einen wollen wir uns jetzt mal ansehen. Und der besagt jetzt, wenn wir zwei verschiedene ungerade Primzahlen haben, dann ist P über Q mal Q über P einfach minus 1 hoch P minus 1 halbe mal Q minus 1 halbe. Was so viel heißt, wie wenn P oder Q eine gute Primzahl ist, also kommt man zu 1 mal P, dann ist P über Q gleich Q über P. Wenn aber beide Primzahlen böse sind, dann muss man, wenn man quasi umdreht in diese Genre-Symbol, ein Minuszeichen davor machen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich lieber von guten und bösen Primzahlen rede. Das kommt nämlich ziemlich häufig drin vor. Und wenn beides böse ist, muss man halt umdrehen oder ein Minuszeichen dazu setzen. Gut. Auch dafür hat Frau Waldecker eine Folie hochgeladen. Und auch hierfür habe ich wieder ein bisschen mehr Zeichnungen vorbereitet. Wir wollen das Ganze beweisen. Und zwar so, wie sie auf ihrer Folie das gemacht hat. Wir wollen dieses Lemma, was wir gerade bewiesen haben, also das Lemma von Gauss in der geometrischen Anpassung, das wollen wir verwenden. Warum? P über Q ist ja sowas wie A über Q. Also können wir einfach hier diese Formel wahrscheinlich irgendwie verwenden. Und auch für Q über P könnte man diese Formel verwenden. Die Voraussetzung war ja, dass P eine ungerade Primzahl ist, die nicht von A geteilt wird. P und Q sind Teiler drin. Und dann machen wir das doch mal. Wir definieren uns also diese Menge A genauso wie in der Definition am Anfang. Jetzt ist einfach nur nicht A gefragt, sondern Q. Also alles, was vorher A hieß, heißt jetzt Q. Und genau das Gleiche machen wir umgekehrt mit den Rollen von P und Q vertauscht und nennen wir diese ganze Menge B. Die Anzahl der Gitterpunkte in A wollen wir jetzt mit N bezeichnen und die Anzahl der Gitterpunkte, also in B, wollen wir mit B bezeichnen, mit M bezeichnen. Das Bild dazu sieht dann erstmal so aus. Ich habe das auch mal wieder für das Beispiel P gleich 13 und Q gleich 5 gemacht. Ich habe jetzt nicht die Gitterpunkte markiert, sondern einfach mal die Fläche, die von den Geraden eingegrenzt wird, bunt gemalt. Wenn ihr seht, das unten, das sieht genauso aus wie das Bild davor. Und jetzt hat man halt noch dieses Rechteck für B. Das sieht ein bisschen anders aus, aber im Wesentlichen ist es die gleiche Idee. Das sollen wir ein bisschen vergleichen. Und das Problem ist, das Bild sieht ja so jetzt erstmal ein bisschen größer aus. Aber dieses Rechteck von B hat doch genau die gleichen Kantenlängen wie das Rechteck von A. Nur halt verschoben. Jetzt könnten wir doch mal geometrisch einfach spiegeln. Also was machen wir? Wir überlegen uns Folgendes. Wenn wir die Rollen von x und y in b vertauschen, dann ist die Menge der Gitterpunkte immer noch gleich der Menge der Gitterpunkte. Also wir definieren uns jetzt die Menge b', die genauso definiert ist wie die Menge b, nur dass alles, was vorher x hieß, jetzt y heißt. Achtung, jetzt verändert sich das Bild einmal. Also, das machen wir. Wir spiegeln sozusagen durch die Gerade, oder an der Geraden, die durch den Punkt 0, 0 geht und 1, 1, also an dieser Diagonalen. Und jetzt klappt sich das B sozusagen runter. Und das Bild sieht jetzt so aus. Ja, diese Fläche ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen nach unten verschoben. Was vorher nach oben verschoben war, weil das beim Spiegeln sich alles irgendwie so dreht.
Ihr könnt das gerne mal zu Hause nachmachen, das klappt. Also, gut. Dieses Bild wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer analysieren. Wir sehen also sowohl A als auch B. Also A sind die Punkte, die alle im roten Bereich liegen, B sind die Punkte, die alle im gelben Bereich liegen, sind in dem, dem Rechteck, was hier mit R bezeichnet ist. Was eben gerade so lila und grün war, jetzt habe ich die Farben rausgenommen, denn wir brauchen gleich noch mehr Farben und sonst kriegen wir einen Farbkollaps. Okay, wir wollen die Punkte in A und die Punkte in B zählen, das sollten wir nicht vergessen. Aber wir wollen das R erstmal genauer studieren. Wir sehen in R nämlich nochmal zwei Dreiecke, die jetzt noch nicht farblich markiert sind. Das erste Dreieck, was wir sehen, wollen wir die 1 nennen. Das ist genau das Dreieck von allen Elementen, die oberhalb von A liegen. Also wenn ihr euch das mal anguckt, da ist ja die Bedingung, Q mal X minus P mal Y ist kleiner gleich minus P halbe. Wenn ihr das mal nach Y auflöst, dann steht da drin, Y ist größer gleich irgendwas. Also liegt, das sind die Punkte, die oberhalb von irgendwas liegen, von einer Gerade. Und wahrscheinlich sollten wir dieses D1 noch mit R schneiden. Das wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn man da sagt, das sind die Punkte, die alle in R drin liegen und diese Bedingung erfüllen. Ja, das sollte ich noch verändern. Und D2 ist jetzt das Dreieck, was da unten noch ist. Wenn ihr die Ungleichung, die hier die Bedingung erfüllt, mal auflöst nach Y, steht da, Y ist kleiner als irgendwas. Steht ja vor dem Y auch ein Minuszeichen, das heißt, man dreht einmal das Ungleichheitszeichen um. Und wir sehen also, dass es auf jeden Fall unterhalb von irgendwas liegt. Malt euch das zu Hause ruhig mal auf mit Geradengleichungen und so weiter. Das sind genau die, die unter dieser Geradengleichung, also unter dieser Gerade liegen. Okay, jetzt zählen wir die Punkte von R auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Wir können ja einmal die Punkte von R überhaupt zählen. Wie viele Punkte hat denn R? Achso, erstmal ja, das ist die disjunkte Vereinigung. Aber wie viele Punkte hat er? Er hat die Kantenlänge P halbe und Q halbe. In P halbe liegen genau P minus 1 halbe Punkte drin. Wir haben die 1, wir haben die 2 bis hin zu P minus 1 halbe. P halbe selber ist ungerade. Wenn wir hochgehen, haben wir analog genau Q minus 1 halbe Punkte. Und jetzt kann man ja so die Punkte im Rechteck ganz einfach zählen, indem man sich die Punkte unten anguckt und die Punkte oben und dann multipliziert man das miteinander. Also einfache kombinatorische Überlegung. In R haben wir die Punkte genau P minus 1 halbe mal Q minus 1 halbe viele Punkte. Jetzt wollen wir andererseits einmal noch die Punkte zählen. Ist das schon indem wir uns überlegen, wir haben die Punkte in D minus 1, wir haben die Punkte in A, wir haben die Punkte in B und die Punkte in D2. Jetzt streng genommen könnte es ja noch sein, dass wir auch noch Punkte auf der Geraden haben, die zwischen A und B liegen. Denn A und B waren ja gerade mit so strikten Ungleichungen definiert. Das heißt, die Gerade, die dazwischen liegt, haben wir auch nicht betrachtet. Und deswegen steht die jetzt hier noch einmal dazu. Das ist in Schwarz markiert. Also ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Insbesondere können wir die Anzahl der Gitterpunkte Wie gesagt, ich lade diese Folien auch hoch. Ich möchte aber jetzt gerne einmal noch mal wieder den Satz aufwerfen. Das heißt, ich muss einmal zurückgehen. Hier steht er. Wir müssen uns noch Gedanken darüber machen, dass das anders formuliert auch wirklich das Gleiche ist. Also ist T oder Q eine gute Primzahl? Also zu 1 Kongruent Modulo 4. Wir können jetzt auf diese Art und Weise irgendwie sowas wie 3 über 5 relativ leicht ausrechnen. wir drehen das halt um, wissen dann, kommt da ein Minuszeichen oder nicht drin vor, dann können wir halt nochmal den Rest bestimmen, denn 5 über 3 ist dasselbe wie 2 über 3, weil 2 und 5 fangen dran zueinander, sind nur 3. Und von 2 über 3 wissen wir schon, dass es minus 1 ist, denn ich glaube, ihr habt euch schon das für 3 angeguckt. Also, man kann ja auch mal ruhig die Quadrate nur 3 bestimmen, das sind 3 Stück. Das ist also 3 Rechnungen, die man machen muss, das ist relativ schnell. Wie ist es mit 7 über 11? 7 ist eine böse Primzahl, 11 ist eine böse Primzahl. Also, wenn wir das umdrehen, müssen wir ein Minuszeichen davor machen. Also haben wir 11 über 7. 11 über 7 ist aber jetzt das gleiche wie mit 4 über 7. Und was ist mit 4 über 7? 4 ist eine Quadratzahl. Das heißt, das ist, also 4 über 7 ist 1, also es ist sozusagen minus 1. Da 4 ein Quadrat ist. Schön. Dann kann ich erst zu Frau Waldecker sagen, dass ich das, was ich Minimum schaffen sollte, geschafft habe und damit dann die Lehrer wirklich, so, also die Sekundarstufenlehrer wirklich so früh gehen dürfen, wie sie gehen, das mal wahrscheinlich geschaffen haben. Ja, als nächstes wollen wir gerne ein Werkzeugkasten. Was wissen wir jetzt also? Das ist eine Bemerkung. Aus Z. Andernfalls, also wenn du T kommen kannst und so Halle kommen kannst, du ist 0 und 4. Dann ist durchrechnen, dann werdet ihr sehen, warum dieser Werkzeugkasten so toll ist. Und ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent, beziehungsweise wir sehen uns ja gleich noch in der Übung beim Advent. Vielen Dank.